Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
So, wie geht's dir?
Du, okay.
Das ist jetzt hier heute die Okay-Versammlung oder was? Ich bin müde, nee, aber
es,
dir geht's
es
okay.
Es muss einem doch nicht immer brillant gehen, um dann anschließend...
Ja, selbst, aber entschuldige mal, weswegen haben wir sonst diesen scheiß Podcast Grundlos gute Laune genannt? Damit du hier reinstolperst und sagst, es geht mir okay.
Nee, wir müssen erstmal den Podcast machen, um dass ich dann hinterher die heilende Wirkung dieses Podcasts dann auch empfinde.
Ja, aber du bist doch das Happy Hippo in unserer Veranstaltung.
Das ist aber nur in jedem siebten Ei. Und es sind bisher erst 6 geöffnet worden. Mal schöne Referenz an Ostern auch jetzt.
Ich habe jetzt eher an Vorsorgeuntersuchungen gedacht.
Wow! Hier ist die 54. Ausgabe von Grundlos gute Laune. Eure Tankstelle für positive Vibes mit Festpreisgarantie. Unsere Themen heute: Warum ging die SPD baden in Württemberg? Und die große Frage: Wenn man die Zukunft verheizt, ist das dann klimaneutral? Und hier sind die Insolvenzverwalter der politischen Kommunikation: Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank für diese wunderbare Ankündigung.
Warst du denn diese Woche schon tanken?
Nee, weil ich feiere.
Ach nee, du hast ja ein E-Auto.
Ich fahre ein E-Auto. Ja. Das steht in der Garage und lädt an der Steckdose in der Sekunde.
Aber was sagst du denn jetzt als Außenstehender zu dieser gigantischen Spritpreisabzocke? 21 Millionen am Tag.
Ja, du hast mir ja gesagt, du warst ja einer der Ersten, der gesagt hat, sag mal, wieso geht denn jetzt schon der Preis nach oben? Ja, das Zeug liegt doch noch unter der Tankstelle. Also, dass man da unter der Tankstelle liegt, das hat doch noch nicht den Preis, den die da jetzt aufrufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ökonomisch so sinnvoll durchdekliniert ist, aber so jetzt von der reinen Logik her hattest du recht. Warum ist das Zeug schon teuer? Ja,
Entschuldigung mal, aber natürlich zocken die ab. Ist
ja,
na die
klar,
Frage.
Na klar.
Was mich immer beruhigt ist, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat, weißt du? Die Menschen im Iran sehen sich nach Demokratie und die Menschen in Deutschland sehen sich nach niedrigen Benzinpreisen. So hat jeder auch sein Schicksal und sein Päckchen zu tragen.
Und seine Prioritäten.
Und seine Prioritäten.
Primaten Ping-Pong.
Das Ganze war wirklich eine Woche zum Durchaufregen. Wirklich, also in einem Durch hatte ich wirklich genau das Gegenteil von grundlos guter Laune. Du hast mich vorhin noch im Vorgespräch, hast mich kurz gefragt, warum ich gestern am Telefon so bedrückt geklungen hätte. Kann ich dir sagen, weil ich die ganze Woche Nachrichten gelesen habe und ich diesen ganzen Scheiß in der Ballung nicht mehr ertrage. Was haben wir uns monatelang anhören müssen? Oh, VW, der deutschen Automobilindustrie, der geht so schlecht. VW, fast die Hälfte eingebrochen, der Gewinn. So, jetzt kommen die Zahlen raus. Ja, was ist denn, was ist Ambach? Sie haben 2025 nur 9 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Ja Mensch, da muss man ja wirklich den Gürtel enger schnallen. Nur 9 Milliarden Gewinn. Das tut mir so leid. Und das ist doch auch eine gute Nachricht für all die Leute, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Gewinn war deutlich niedriger als im Jahr zuvor. Sag mal.
Ja, und vor allem, Sie haben ja Dividenden wohl ausgeschüttet, wenn ich das richtig mitbekommen
habe. Ja, Dividenden sowieso. Nein, sondern die Manager in Deutschland haben noch die Knete gefunden, um sich selber die Boni auszuzahlen. Dafür war natürlich noch genügend Geld da. Und so läuft das den ganzen Tag durch. Die Ölkonzerne, die einfach in Deutschland knallhart draufknallen und sagen, wisst ihr was, da ist Krieg, wir müssen jetzt mal richtig Geld verdienen. Werden die Leute verarscht. Und jetzt würde man sich ja wirklich wünschen, dass es in diesem Land eine Partei gäbe, die sich an der Stelle für soziale Gerechtigkeit einsetzen würde.
Mir fällt da
niemand
ein.
Aber leider gibt's da nichts.
Nee, mir fällt niemand ein. Ich wüsste nicht, wer das machen soll bei uns. Aber ich bin ja froh, dass du unser Primaten-Ping-Pong, wo wir es ja immer so ein bisschen locker und leicht angehen lassen, mit den kleinen Themen des Alltags.
Ja, ich bin auch noch gar nicht fertig.
Ach so, das ist die große Abrechnung jetzt, direkt
dann,
zu Beginn.
Dann schalte ich am Sonntag auch noch den Fernseher ein. Und wer sitzt da bei Mioschka?
Mioschka. Jetzt fängst du auch
Gauk.
Schon an mit Mioschka.
Da sitzt der Gauk. Der alte Schlauschwätzer, haben wir denn keinen aktuellen Bundespräsidenten, der sich bei Mioschka mal in die Kulisse setzen kann und Sonntagssprüche absondern kann? Müssen wir da diesen völlig überbewerteten...
Ja, Sag mal, aber jetzt mal, du hast es ja gesehen, du hast mir schon erzählt, dass du das geguckt hast, auch mit hohem Puls. Warum saß Gauck denn da? Gab's
das
da
weiß niemand. Ich weiß nicht, weil alle anderen abgesagt haben, weil der sich irgendwie in irgendeinen E-Mail-Verteiler reingeschmuggelt hat und gesagt, ich kann auch 2 Stunden ohne Punkt und Komma reden und danach sind sie genauso schlau wie vorher. Sie wollte mit ihm über Demokratie reden und dann kommen diese klassischen Gauck-Worthülsen und Synapsen.
Kollisionen.
Nee, nicht Kollisionen, sondern was ist, wenn was aufgibt? Wie nennt man das? Wenn die Synapsen aufgeben. Das kam beim durch mich hindurch geht ein Riss. Das ist genauso damals dieses unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Der hätte auch sagen können, aus Hack wird später auch mal.
Hat er gesagt, durch mich geht ein Riss?
Ja.
Das klingt aber nach Verdauungsproblemen, wenn ich ehrlich bin.
Weil es ging um den Iran-Krieg. Also es geht darum, Amerika greift Iran. In der Beschreibung hat er ja
verstehe.
An der Stelle nicht ganz völlig Unrecht, aber er sitzt dann da immer so bedeutend, ich ertrage Hans-Joachim Schlauschwatz Gauck nicht und ich frage mich, warum werde ich sonntags mit diesem Pfarrer belästigt? Kann der nicht irgendwo auf einer Jolle in der Ostsee rumdümpeln?
Oder war keine Kanzel mehr frei? Philipp.
Ja.
Hast du noch was Leichtes, was du besprechen müsstest, jetzt wo das alles mal aus deinem System raus ist? Ich wollte dich einfach mal reden lassen, dass mal so ein bisschen so die Wut einfach mal rausgespült ist. Und
jetzt naja, und dann noch die ganzen Pfeifen bei den Oscars, wo keiner den Arsch in der Hose hat, mal zu sagen, schönen guten Tag, wir leben bei den Vereinigten Faschisten in Amerika.
Das stimmt nicht. Also wenn ich es richtig erinnere, ich habe es ja gesehen live, der Gewinner des Dokumentarfilms, das war ein Film über einen Lehrer, der berichtet hat aus Russland,
genau.
Wo die russische Propaganda
aber merkst du selber
und,
schon.
Und der hat sehr, sehr, ich finde auch sehr clever gesagt, also hat so Übertragungen gemacht von dem, was in Russland passiert ist. Also wenn Demokratie verloren geht, dass sie so in kleinen Schritten und in diesen kleinen Momenten, wo man nicht widerspricht, als Bürgerin oder Bürger eines Landes, dass da im Prinzip die Demokratie flöten geht. Das hat er sehr, sehr schön gesagt. Jimmy Kimmel kam noch, der auch da noch ein paar Anmerkungen gemacht hat, aber du hast recht.
Jetzt nennst du die beiden.
Ich habe natürlich.
Der Rest sitzt da und strahlt. Furchtbar.
Wie sollen wir denn mit dem Vibe, den du heute mit in die Sendung bringst, wie sollen wir denn den Leuten dann dieses gute Laune in unserem Titel vermitteln?
Du. Und dann fliegt mir diese Woche auch noch über den Schreibtisch, dass ich wieder lese, Kevin Kühnert schreibt eine Kolumne für den Rolling Stone. Ist Gastgeber eines Talkformats und Mitglied der Rentenkommission vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und dann hat er noch einen Job bei der Finanzwende. Eine 80%-Stelle, wie es heißt.
Aber was stört dich denn daran? Kühnert versucht, in die Aktion zu kommen. Ja, nicht nur wie du hier hocken und in den Mikrofon reinblöken, sondern auch mal hier anpacken und mal schauen, ob er was ändert.
Kolumne im Rolling Stone oder was? Ich verliere den Glauben an die Menschheit. Wenn es dich nicht gäbe, da hätte ich meinen Tisch hier schon längst angezündet.
Jetzt hast du gerade noch so die Kurve gekriegt.
Ja, und es gibt noch eine Sache, die mich am Leben hält. Und das sind unsere Live-Termine mit grundlos gute Laune. Ja, denn wir sind am 5. Juni in Krefeld in der Kulturfabrik, am 22. September in Hamburg im St. Pauli-Theater, am 21.10. in Karlsruhe im Tollhaus, am 21.11. in Emmelshausen im Zapp und am 2.12. unser grandioser Jahresabschluss im Gloria in Köln.
Zitatort.
Da bin ich mal gespannt, ob deine Laune in deinem Zitatort jetzt besser wird.
Nee. Ja, dreimal darfst du überraten, über welche Abiturientenversammlung ich wohl heute sprechen werde.
Also wenn du so guckst, dann ist es möglicherweise wieder die Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Ja, also wirklich, denen gehört ja so dermaßen der Arsch versohlt. Also wie man die Sozialdemokratie so dermaßen in Deutschland, aber auch mit Ansage vor die Wand fahren kann.
Es ist fast mutwillig, was passiert. Du musst, das ist ja kein Unvermögen mehr.
Das ist Vorsatz.
Das ist genau.
Mutwillig Vorsatz.
Ja, Vorsatz, hast recht, ist Vorsatz.
Sag mal, was ist denn der Unterschied zwischen mutwillig und Vorsatz?
Also mutwillig ist ja, wenn ich mutwillig etwas zerstöre, dann habe ich so eine Wut wie du eben im Primaten-Ping-Pong und hau irgendwie an der Bushaltestelle den Fahrplan kaputt. Das wäre mutwillig. Und wenn du dann aber schwarz fährst, und du wirst erwischt, dann hast du mit Vorsatz keine Karte gekauft. Also mutwillig ist fast schon, also ich würde es so ein bisschen mit Aggression verbinden. Und Vorsatz, das ist eine gewisse Planung. Also deine Boshaftigkeit, die bricht nicht so aus dir raus, sondern du planst sie.
Was war nochmal meine Frage?
Was der Unterschied zwischen mutwillig und Vorsatz ist. Okay,
gut. Nee, dann hast du es gut erklärt.
Ja. Steigst du jetzt schon mittendrin aus?
Ich verliere mich zwischendurch immer wieder in deinem strahlenden Lächeln hier bei Zoom. Dann vergesse ich, wo ich bin, warum wir überhaupt unterwegs sind. Ja, aber es ist sehr gut erklärt. Der Unterschied zwischen mutwillig und vorsätzlich. Habe ich nicht gewusst.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das wahr ist. Also wir werden wieder Zuschriften bekommen. Aber deswegen könnte man sagen, bei der SPD ist es eigentlich, du hast recht, naja, es ist eine Mischung. Es ist manchmal mutwillig, weil es so aus ihnen rausbricht, diese Selbstzerstörung. Und oft hast du das Gefühl, es ist auch ein bisschen mit Vorsatz, weil überhaupt kein Plan dahinter steckt, außer einer, der sie selbst zerstört.
Und du hast die dritte Würzzutat vergessen. Eine ausgebreitete Inkompetenz.
Ja, aber ich das setzt sich ja voraus bei der Sozialdemokratie.
Die nimmt ja niemand mehr ernst, nicht mal mehr die CDU. Ich meine,
die selbst nehmen sich nicht ernst.
Ja, vor allen Dingen auch, hör doch mal bitte, was Boris Rhein über die SPD sagt nach der verlorenen Bundestagswahl in Baden-Württemberg.
Der hessische Ministerpräsident von der CDU, muss man dazu sagen.
Das ist eine der besorgniserregendsten Entwicklungen bei diesem Wahlergebnis, weil natürlich eines Tages die Sozialdemokraten als Koalitionspartner ausfallen.
Und die CDU braucht die SPD auch für nichts anderes mehr als Koalitionspartner. Weil Merz sie gesagt hat, auf keinen Fall mit der AfD.
Und mit den Grünen und Linken auch nicht.
Fängt jetzt sogar schon die CDU an, die SPD künstlich am Leben zu erhalten.
Naja, du hast ja auch Merz gehört bei der Parteitagsrede. Wäre schön, wenn wir den Ausschnitt da hätten. Da hat er sich ja innerlich an die SPD gebunden.
Ja, drück mal Play.
Oh, haben wir es wirklich da? Als ob ich es gewusst hätte.
Mir ist vollkommen bewusst, dass damit die beiden verbliebenen Parteien der demokratischen Mitte, der Union und der SPD, dass wir voneinander abhängig sind. Beide Parteien leiden nach innen an diesem Zustand.
Und danach sagt er sogar noch, und also sowohl die SPD und wir auch, wo du so spürst, dass dieses tiefe Leid, was Merz empfindet, dass er mit dieser Sozialdemokratie da am Start ist, dass das bei ihm auch Schmerzen verursacht, wobei ich ihm das nicht glaube. Weil was kannst du dir Schöneres wünschen als einen Koalitionspartner, der dir die Prozente gibt, die du zusätzlich brauchst, aber ansonsten eigentlich nichts auf die Kette kriegt.
Vor allen Dingen, was denke ich als SPDler, wenn ich solche Sätze aus der CDU über mich höre? Das klingt doch wie ein Pflegefall.
Naja, na klar. Merz hat quasi die Pflegestufe ausgerufen für die SPD. Und aber jetzt mal, Philipp, mal eine Frage
deswegen,
an dich. Mal Frage
aber
an dich.
Deswegen wählt doch niemand die SPD. Wenn Friedrich Merz sagt, wir brauchen euch als Koalitionspartner, das ist, da gewinnen die doch nicht eine Stimme mehr mit.
Ja, das ist ja das Dilemma der SPD. Sie müssen ja den Leuten vermitteln, das wäre jetzt ja die Aufgabe, warum soll man sie wählen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal, der unique selling point der SPD? Ja. Was ist der Grund dafür, warum ich mein Kreuz bei denen machen sollte? Und den nennen sie uns ja nicht. Man fragt ob die irgendwas ganz Großes planen, was jetzt noch irgendwie zurückgehalten wird und dann kommen sie irgendwann so in 3 Wochen um die Ecke und wir alle sagen, Mensch, ja klar, jetzt müssen wir alle wieder SPD wählen oder suchen die wirklich selber noch nach ihrem Selbstzweck?
Ja, aber der Selbstzweck der SPD ist ja völlig klar und vor allen Dingen auch in diesen Zeiten.
Ja,
da
klar.
Muss man auch gar nicht drüber nach. Es geht um soziale Gerechtigkeit und es geht um Solidarität. Und wir hören jetzt mal ein Zitat von Willy Brandt, weil ich glaube, das war der Letzte, der noch Feuer in dem Laden hatte.
Du musst aber sagen, spricht nicht Willy Brandt selber, ne?
Nein.
Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will.
Ist Willy Brandt noch aktiv?
Leider nicht. Er vermietet das Willy Brandt-Haus noch an die SPD.
Ah, stimmt, ja.
Aber da gibt's vielleicht bald auch einen Nachmieter.
Ja, aber wir machen uns ein bisschen drüber lustig. Aber es ist ja auch, ähnlich wie wir es damals auch schon bei der FDP gesagt haben, immer mit einer gewissen Tragik versehen, wenn eine demokratische Partei sich nach und nach zunächst in die Bedeutungslosigkeit und dann aus der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler verabschiedet. Weil wir brauchen ja im Moment eigentlich jede demokratische Stimme in der Politik und gerade die SPD, die wirklich ja diesen humanistisch-generalistischen Ansatz hat in der Politik, für alle Menschen Politik zu machen und dabei Anwalt der Schwächeren zu sein, dass die jetzt so verschwinden, wer soll es denn machen?
Ja, aber lass uns ganz kurz nochmal bei dem Zitat bleiben. Spiel bitte nochmal einmal das Zitat von Willy Brandt.
Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will.
Das ist ein verbaler Tritt in den Hintern.
Das ist Willy Brandt und seine Ansage, sein Aufruf an die SPD. Und jetzt hören wir direkt danach mal Lars Klingbeil mit seiner Zustandsbeschreibung der SPD.
Das ist was verloren gegangen. Und ich sage Ihnen, das macht doch was mit mir, wenn ich in Befragungen lese, dass 60% der Menschen sagen, ihr kümmert euch zu viel um das Bürgergeld und zu wenig um Menschen, die in Arbeit sind. Deswegen ist für mich als Finanzminister zum Beispiel wichtig, dass ich jetzt eine Einkommensteuerreform vorlege, wo ich wirklich auch kleine und mittlere Einkommen entlaste und sage, ihr, die ihr dieses Land am Laufen halt, ihr werdet mehr Geld im Geldbeutel haben. Das ist auch Anerkennung und Respekt.
Merkst du den Unterschied? Willy Brandt hatte eine große Überschrift für seine Partei. Lars Klingbeil bringt Buzzwords unter. Ich bin Finanzminister, ich habe etwas Respekt. Die hart arbeiten, die Fleißigen, das hat den Nährwert von geschlagener Sahne, was der da erzählt. Nada, niente.
Und was man ja auch mal sagen muss, was ich so tragisch finde bei dieser Aussage, ist, dass er ja noch Bürgergeldempfängern und Empfängern noch einen mitgibt. Also, dass er immer noch ein Feindbild nebendran stellt und sagt, ja, da kriege ich immer den Vorwurf, da kümmern uns zu viel drum. Es muss uns ja um die gehen, die arbeiten. Warum muss er das machen? Warum
kann
muss
ich
er
dir sagen,
verschiedene
weil es die
Gruppen
Umfragen vorgeben?
Ja, aber das ist doch, das müsste, gerade als SPD darf man sich doch von sowas nicht treiben lassen. Sondern man muss ja sich um alle Menschen mit der gleichen Empathie kümmern oder zumindest vermitteln, dass man hier nicht verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielt. Das ist doch wieder eigentlich billige Politkommunikation.
Ja, aber der Punkt ist doch, er ist in irgendeiner Umfrage ist rausgekommen, die Leute finden, dass sich die SPD zu viel um Bürgergeldempfänger kümmert. Und was macht er? Er bildet diese Umfrage als eigene politische Aussage ab. Der hat überhaupt keine Vorstellung von einem gesamtgesellschaftlichen Bild von SPD, sondern das ist das permanente Schrauben an irgendwelchen Türen, Ecken, Kanten und hier ein bisschen nachbessern und da ein bisschen nachbessern. Und es gibt überhaupt keine überzeugende Idee. Und ich sag's nochmal, die wesentlichen Punkte unserer Zeit sind soziale Gerechtigkeit und Solidarität.
Ja, und in dem Moment, wo du dich von Umfragen treiben lässt, gibst du ja auch preis, dass du verloren bist. Dass du keinen inneren Kompass hast, den du folgst, weil sonst würdest du dich ja nicht so dermaßen beeinflussen lassen.
Ja, wobei das natürlich inzwischen fast alle Parteien und fast alle in den Parteien machen. Also die wenigsten sind da irgendwie noch auf eigenem Fuß unterwegs. Und es wird bei der SPD immer schlimmer. Denn diese Woche sind ja Wahlen bei dir, ja. Hase, in Rheinland-Pfalz. Und ihr wollt ja einen Schweizer zum größten Käse machen. Und der fährt gerade in Rheinland-Pfalz die Taktik von Cem Özdemir. Wir hören mal rein.
Natürlich wissen alle von mir, dass ich Sozialdemokrat bin. Ich trage das hier auch. Aber ich will auch deutlich sagen, erst das Land, dann die Partei. In diesen Zeiten braucht es entschlossene Politik. Und das ist für die Menschen wichtiger als die Parteifarbe.
Also auch hier, man distanziert sich ein bisschen von der Bundespartei, um alleine dazustehen und zu sagen, im Grunde bin ich überparteilich unterwegs. Mir geht's ums Land.
Nee, ich habe nichts mit der SPD
zu genau.
tun. Das ist die Aussage.
Genau, ja. In den Beliebtheitswerten liegt er natürlich vorne und wird eigentlich von der SPD zurückgehalten. Ja, es ist ja.
Aber wie findest du ihn denn als Ministerpräsident deines Heimatlandes?
Ach du, also der ist ja 2024 war es, glaube ich, ins Amt gekommen, weil damals Malu Dreyer ja aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Mhm. Und da hat er jetzt erstmal so die ganzen politischen Vibes von Malu Dreyer weitgehend übernommen und auch so fortgeführt, kann man sagen. Der ist ja politisch unauffällig, also so im Sinne von macht nichts kaputt. Und das ist mein Eindruck zumindest. Der führt also auch bei uns diese Ampel recht lautlos. Was allerdings dafür so ein bisschen fehlt, ist das eigene politische Profil. Mhm. Aber jetzt kommt natürlich sein Trumpf. Der gibt diesen Landesvater recht gut. Ne? Und das ist ja das, was in Rheinland-Pfalz super ankommt, wenn du so jemanden hast. Malu Dreyer, die war ja immer die Mutter des Landes Rheinland-Pfalz. Und Alexander Schweizer, der ist ja auch so ein großer Typ. Ja. Und der strahlt das dann auch aus. So dieses, hallo, ich bin euer Papa. Und das führt jetzt zu dieser etwas kuriosen Situation, dass gegen den Bundestrend die SPD eine Aufholjagd gemacht hat und glaubt nur noch einen Prozentpunkt hinter der Union liegt. Allerdings, wenn die Leute gefragt werden, wen wünschen sie sich eher als Ministerpräsidenten, da liegt der Schweizer deutlich vor Gordon Schnieder von der Union.
Also ist es eine Personenwahl und der Kollege Schweizer versucht im Prinzip das Modell Özdemir.
Genau, und er pusht damit natürlich auch die SPD nach oben. Die zieht er so mit.
Ist es so?
Ja, na klar, also die SPD hätte deutlich schlechtere Werte auch hier bei uns, wenn er nicht als Person dafür stehen würde jetzt. Oder zumindest, er ist ja auf dem Ticket der SPD unterwegs, auch wenn er sich jetzt hier verbal distanziert. Das heißt, der Schweizer zieht und die SPD hängt an seinem Bein und wird hinterher geschliffen.
Aber findest du, dass das das Vertrauen in Politik erhöht, wenn Spitzenkandidaten anfangen, sich von ihrer eigenen Partei zu distanzieren? Nein, also Özdemir hatte, wir haben es ja auch hier in der Sendung ein paar Mal besprochen, der hat ja mit nichts mehr zu tun, was irgendwann mal grüne Bundespolitik war.
Ja, aber du musst ja eins auch sehen, es hat ja Erfolg. Das ist ja das Irre. Das, also
ja,
wenn
aber
sich
was
das
sagt
mal
uns das über die Politik aus und was sagt uns das über die Wähler?
Ja, genau. Das sind die zwei Fragen, die man sich stellt. Wofür brauchst du dann noch Parteien?
Ja, beantworte doch mal. Was sagt uns das denn über die Wähler?
Naja, zuallererst.
Sind die doof?
Nee, ich glaube nicht, dass der Wähler an sich doof ist, sondern es gibt viele Wählerinnen und Wähler, die sehr doofe Wahlentscheidungen treffen. Das sieht man immer da, wo der blaue Balken hochläuft. Aber ich vermute mal, dass Menschen Orientierung suchen in diesen Zeiten, wo die Parteien oft orientierungslos agieren. Dann hast du wahrscheinlich noch eine stärkere Fokussierung, als das normalerweise der Fall ist, auf Personen. Und dann wird es noch persönlicher. Wer ist der Typ? Wer geht da für mich in die Bütt? Das Signal, was die Parteien verstehen müssen, wenn ein Kandidat sich distanzieren muss von der Politik, die die Partei ansonsten macht, um Erfolg zu haben, dann läuft was wirklich richtig schief, was langfristig schlimme Auswirkungen für die Partei haben wird. Und an der SPD kannst du es schon sehen.
Spielt denn bei uns in dem Bereich auch der Unterschied zwischen Bundes- und Landespolitik auch eine Rolle? Also dass wir im Prinzip auch eigentlich so 16 kleine Bundeskanzler in den jeweiligen Bundesländern haben? Also weil die Bundeskanzlerwahl ist ja im Prinzip auch immer vor allen Dingen eine Personenwahl. Ja? Also beim letzten Mal war ja auch die Wahl zwischen Olaf Moin Moin Scholz und Fritze Merz.
Ja, krasse Auswahl, die wir hatten, ja.
Ja, das ist richtig gut. Ja, und Habeck.
Ja, gut.
Wir hatten Habeck. Wir hätten ihn haben können, aber jetzt ist auch er in den Bereich Talkshow gegangen. Ja. Genauso wie sein Kollege Kevin Kühnert.
Ja. Da wird ja dann in die Glaskugel geschaut nach jeder Landtagswahl und es wird die einen sagen, das war der Einfluss der Bundespolitik, der jetzt dieses oder jenes Ergebnis gebracht hat, und die anderen sagen, nee, Landtagswahlen sind immer noch mal ein eigenes Ding. Und da sind die Personen wichtig, also da wird ja dann immer heftig gestritten. Ich glaube jetzt, wenn du an Rheinland-Pfalz denkst oder auch an Baden-Württemberg, da waren die Personen ganz entscheidend. Weil es ja auch gerade, wenn du bei dir Baden-Württemberg anschaust, gegen den Bundestrend gelaufen ist. Also ja nicht so, dass die Grünen gerade auf einer Welle des Erfolgs reiten, sondern ganz im Gegenteil. Ja, also die Anti-Grünen-Welle, die da losgetreten worden ist, aus konservativer Richtung und die ja immer noch sehr erfolgreich durchs Land wabert, die ist ja in Baden-Württemberg abgehalten worden vom Wellenbrecher Özdemir. Aber, und auch diese Besonderheit in Baden-Württemberg muss man sehen, im Ländle steht das C in CDU natürlich auch für Cem.
So, da schmeißt er jetzt aber mal einen Fünfer ins Phrasenschwein, ne? Das ist schon. Aber was ich ganz interessant fand, du sagtest gerade, nach den Wahlen gibt's dann immer diese Analysen, ja, woran hat er gelegen?
Ja.
Und damit kommen wir jetzt zu einem jungen SPDler, Robin Miserosch. Der war von 21 bis 25 Bundestagsabgeordneter, jetzt ist er raus. Der hatte zwischen 2011 und 2013 Auftritte bei Poetry Slams, habe ich gelesen. Und er ist mit 18 in die SPD, war Social Media Referent für Martin Schulz, Andrea Nahles und auch Long Forgotten, Heiko Maas.
Oh.
Und der hat sich tierisch über das Ergebnis in Baden-Württemberg aufgeregt. Und er kandidiert übrigens, das ist jetzt am 16. März rausgekommen, er kandidiert jetzt auch als Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Das ist also ein SPDler, der den Regime-Change in Baden-Württemberg herbeiführen will. Und der hat sich auch zu Analysen einer Landtagswahl, nicht Bundestagswahl, sondern einer Landtagswahl ausgelassen. Und da hören wir mal was.
Und die Tragik ist nicht, die SPD verliert Wähler oder hat verloren. Das passiert, wenn man scheiße performt. Die Tragik ist, dass dieses Land eine Partei verlieren kann, die diesem Land so viel geben könnte, wenn man es denn nur richtig machen würde. Und das wirft die große Frage auf, wie macht man es denn besser? Und da gibt's lange Antworten, so die Gesellschaft hat sie. Die einfache Antwort ist, nicht so, nicht so. Seit Jahren machen wir dieselben Fehler und dann heißt es im Fernsehen, wir müssen jetzt gründlich analysieren. So ein Schwachsinn. Es liegt doch auf dem Tisch, was man erstmal alles machen kann. Die Kommunikation ist miserabel. Es gibt, wir reden drüber, was ist denn die SPD, die falsche Strategie? Die SPD hat gar keine Strategie, gar keine. Das ist der Umfang der Tragik. Das ist so behämmert und gleichzeitig die Riesenchance, wenn man sich nur etwas anstrengt, wobei anstrengend das falsche Wort ist, es hängen sich gerade Leute richtig rein, wenn man etwas mit Hirn sich anstrengt.
Da ist ja ordentlich Druck auf dem Kessel, du.
Es gibt, ja, ich fand es sehr schön, es gibt einen Unterschied zwischen Anstrengen und Anstrengen mit Hirn. Das ist übrigens, das beobachte ich sehr oft auch bei Jens Spahn. Ja, der wirkt auch immer wahnsinnig angestrengt, aber man merkt, er benutzt das Hirn nicht dabei. Ja. Ja, bei ihm war jetzt viel, viel Feuer drin. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, und ich mag diese Energie bei einem Sozi mal wieder, also gerade wenn man Lars Klingbeil gewöhnt ist, dann tut sowas richtig gut.
Ja, Klingbeil hat ja wirklich mittlerweile die Körperspannung von einem erschlafften Wahlkampfluftballon.
Ja, aber auch er ist so ein bisschen die Antwort schuldig geblieben, woran hat das gelegen? Also er sagte kurz Kommunikation und wir haben keine Strategie, aber auch da fehlt mir...
Ja, und die Antwort ist nicht so... Hat er ja gesagt. Also, aber da hat er ja nicht Unrecht. Eigentlich macht die SPD ja so viel Fehler, dass sie eigentlich nur das Gegenteil von dem tun müsste, was sie gerade tut, um wieder in die richtige Richtung zu kommen.
Ja gut, aber das gilt ja aktuell für alle Parteien.
Das stimmt. Das stimmt. Aber mir gefällt's ja wirklich, wenn ein bisschen Feuer da ist. Das geht der SPD ja gerade ab. Ich finde ja auch nach diesem katastrophalen Ergebnis in Baden-Württemberg müsste ein Klingbeil jetzt mal so richtig in die Aktion kommen. Und weißt du was? Der Typ ist im Prinzip ja abgetaucht.
Ja, aber das sagt man ja im Moment. Genau, aber das sagt man im Moment, wäre ja Strategie, um den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz, also bei dir zu Hause, nicht zu belasten.
Aber jetzt müsst ihr das mal überlegen. Ja. Unser Spitzenkandidat Schweizer distanziert sich von der SPD. Ja. Lars Klingbeil versucht, den Mund zu halten, damit er bloß nicht störend in die Rheinland-Pfalz-Wahl reingrätscht. Ja. Und in Baden-Württemberg sind die so knapp über die 5%-Hürde gekommen. Dann ist doch ein Wahnsinn. Ja, das ist absoluter Wahnsinn.
Aber das ist der Zustand der SPD, dass sie keinen Kompass mehr hat. Und es wäre so einfach für sie, alle Punkte, sowohl in der Landes- als auch in der Bundespolitik, nach den Überschriften soziale Gerechtigkeit und Solidarität abzuarbeiten. Soziale Gerechtigkeit wäre super simpel. Man kann super simpel argumentieren, ja, wir gehen den Weg mit, beim Bürgergeld diejenigen, die das missbrauchen, härter zu ahnden und hinterher zu sein, genauso wie wir gleichzeitig darauf achten, jetzt eine Vermögensteuer einzuführen, weil beides gehört zum Ganzen. Und das kriegen sie aber nicht formuliert. Ich hätte jetzt noch einen zweiten Beitrag von Robin und würde nochmal seine Energie mit reinnehmen.
Aber dieser historisch unterirdische Wahlkampf, den hat maßgeblich und qua Amt der Generalsekretär geleitet. Der ist am Sonntag anständigerweise zurückgetreten, aber heute, nur 2 Tage später, ist er jetzt plötzlich Vorsitzender von der Landtagsfraktion. Und das geht nicht. Das geht nicht. Und das ist mir wichtig, dass wir das begreifen. Wir hören gerade Sätze wie, wir müssen jetzt geschlossen sein. Und das sind an und für sich gute Sätze, aber diese Sätze werden gerade von den Leuten, die ich eben meinte, missbraucht, damit alles so bleibt, wie es ist. Jeder Vorschlag, es anders zu machen, bedeutet angeblich Spaltung. Und das ist Quatsch. Und ihr werdet in den Kommentaren hier auch nachlesen können, das ist unterirdisch angeblich, was ich hier mache. Und das muss man nicht öffentlich und das kann man dem selber sagen. Der Punkt ist, sowas sagen wir den Leuten. Es bringt nichts. Wir werden seit Jahren verarscht. In der SPD gibt's hervorragende Leute. Da gibt's tolle Leute aus ganz unterschiedlichen Berufen und Lebenssituationen, aber die verhungern, weil sie vor Ort Arbeit machen und keine Zeit haben, in Gremien ewig rumzusitzen, von denen sie ausgegrenzt werden und wo ganz oft richtig, richtig schlechte Entscheidungen getroffen werden, die am Ende zu 5,5% führen.
Und das ist so ein bisschen das Enttäuschende an seinen Aussagen, dass ich finde, bei ihm geht's halt am Ende auch wieder sehr viel um Jobs.
Ja, aber er hat ja nicht Unrecht. Also wenn einer, der gescheitert ist in seiner Aufgabe, dann auf einmal dann doch mit einem anderen Pöstchen versorgt wird, dann ist das ja genau das, was du in der Außenwirkung nicht brauchen kannst. Dass die Leute das Gefühl haben, okay, natürlich jetzt werden hier vermeintlich Konsequenzen gezogen von einer Person, die verantwortlich war für einen schlechten Wahlkampf, aber der fällt weich. Das ist ja genau das, was die Leute nicht sehen wollen, was dann auch so einen Vertrauensverlust mit sich bringt in politischen
Parteien. Aber es funktioniert bei allen anderen Parteien doch auch. Siehe Jens Spahn, Julia Klöckner.
Ja, aber das sind doch keine guten Beispiele. Also du willst ja nicht sagen, dass das ein Erfolgsmodell ist, wo die Leute dann sagen, ja, das ist ja super, dass der Spahn jetzt wirklich nach dem allem, was der für eine Scheiße gebaut, ist doch schön zu sehen, dass so jemand nicht fallen gelassen wird. Das sagt ja kein Mensch. Sondern du musst doch einfach wirklich mal dann konsequent sein, musst sagen, okay, hier hat einer Scheiße gebaut, dann muss er jetzt aber auch mal wirklich die Konsequenzen ziehen und eben auch damit leben, dass er kein so angenehmes Leben jetzt direkt wieder hat, ja, wie er vorher gehabt hat.
Aber wenn es in der Bundespolitik nicht vorgelebt wird, warum soll es dann in der Landespolitik nachgemacht werden?
Ja, weil irgendeiner doch mal anfangen muss. Verdammt nochmal. Es muss doch mal irgendeiner den Weg des Anständigen dann gehen. Und sagen, nee Leute, das können wir nicht machen. Ich kann doch nicht wie direkt ein Amt bekommen. Geht doch nicht. Wo sind diese Menschen? Was ist mit der SPD los? Wo ist der Streit? Wo wird mal diskutiert? Wo ist diese Mesarosche Energie in der SPD, wenn es darum geht, Lars Klingbeil, was sitzt du da überhaupt noch? Du musst eigentlich weg, mein Freund. Da muss doch mal jetzt ein Aufstand kommen von unten, von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Jetzt rege ich mich schon genauso auf wie du. Ich war eigentlich gut gelaunt, Leute, verdammte Scheiße. Und jetzt sitze ich hier und schreie ins Mikrofon. Das kann doch nicht wahr sein.
So, und da kann ich nur sagen, Mission accomplished.
Manöverkritik. Wir haben jede Menge Feedback bekommen. Also ich meine wirklich jede Menge. Also schön. So viel Feedback wie in den letzten Wochen haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Maike beispielsweise hat uns eine Speakpipe, also eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo lieber Philipp, lieber Tobias, hier ist Maike aus der Nähe von Kaiserslautern. Ich bin gerade mitten in der aktuellen Folge im Kapitel Die Merz-Exegese und möchte ein kurzes Dankeschön loswerden. Wie gut ist bitte die Idee, die Sprechpausen rauszuschneiden? Es hilft zwar der Exegese nur bedingt, aber man kann sich zumindest die Rede anhören. Danke dafür.
Ja, da hat aber sie recht. Also wir haben ja in der letzten Sendung haben wir es ja gehabt, oder nee, in der vorletzten, als wir live in Bonn waren, dass Friedrich Merz so unfassbar zäh gesprochen hat. Also, und das war wirklich zum Zuhören, war kein Spaß.
Da geht dir wirklich Mal, Lebenszeit flöten.
Wirklich, da kannst du viel wichtigere Dinge tun. Ja. Da kannst du Hausarbeiten erledigen.
Vor allen Dingen auch für die begrenzten Informationen, die noch dabei rumkommen.
Ja, wenn wenigstens wirklich große Weisheiten raus. Ja. Also deswegen super Idee von dir, Philipp. Du hörst gutes Feedback von Maike, danke für diese Nachricht. Und zur Episode über die Steher, die Episode, als Rubio hier gesprochen hat, da hatten wir, das war Folge, was war das, 52?
Bestimmt.
Und da haben ja Pistorius, Wadefuhl und Söder die Standing Ovations angeführt und da hat uns Richard eine Nachricht zugeschickt.
Einen Gedanken möchte ich mit euch teilen, jetzt nachdem ich die Folge gehört habe. Wir standen gestern auch wieder hier und haben gegen einen AfD-Stand protestiert und da ging es mir auch schon durch den Kopf. Da ist es mir jetzt auch so deutlich geworden mit den dreien, die dann aufstehen und Standing Ovations geben. Es ist eine absolute Unvorstellbarkeit für mich gewesen, dass Faschisten mit faschistischen Reden in Deutschland wieder so einen großen Applaus bekommen können. Wie kann es möglich sein, dass in einem Land, das diese Geschichte hat und sich derer ja eigentlich schon auch bewusst ist, anscheinend ja nicht genug, einer faschistischen Rede, einem faschistischen Redner so eine Bühne bietet und so einen Applaus. Das macht mir Sorge.
Ja, das war die Sorge, die uns beide ja auch umgetrieben hat, als wir diese Rede besprochen haben.
Und sicherlich einer der Gründe, es war jetzt eine englischsprachige Rede, aber natürlich einer der Gründe auch bei uns in Deutschland ist natürlich, dass diese Sprache immer häufiger wieder benutzt wird. Also gerade bei AfD-Funktionären, siehe Höcke oder so, da wird einfach diese Sprache, diese menschenverachtende Sprache, wird konsequent normalisiert.
Und das fatalste Zeichen war natürlich tatsächlich, dass hier Söder, Pistorius und Wadefuhl da wirklich auch noch, da komme ich auch persönlich nicht drüber weg, dass die diese Standing Ovations initiiert haben, indem sie in der ersten Reihe mit als Erster aufgestanden sind. Und damit das alles legitimiert haben. Und das ist für meine Begriffe überhaupt nicht genug besprochen worden. Gut, dass wir es heute hier nochmal machen, aber in der öffentlichen Diskussion hat mir das zu wenig stattgefunden. Ja. Insofern vielen Dank an Richard für diese Sprachnachricht. Und dann haben wir noch aus meiner Heimatstadt Mainz eine Nachricht von Erik bekommen.
Gute aus Mainz, ihr Lieben. Bin ja treuer Hörer von eurem Podcast seit der ersten Stunde und habe gerade meine Briefwahlunterlagen bekommen für den Wahlkreis Mainz 1 und bin jetzt irgendwie irritiert bei der Landesliste der FDP, steht jetzt der Tobias Mann gar nicht drauf. Ich wollte mal nachfragen, wie ist denn da jetzt der Stand? Gibt es einen Rückzieher oder ist Größeres angestrebt? Ansonsten, ich wünsche euch was, macht weiter so, danke euch.
Ja, Tobi, erzähl mal, was ist denn da los? Sind die Aufkleber nicht fertig geworden?
Das ist wirklich unfassbar. Man muss den Hörerinnen und Hörern, die jetzt neu eingestiegen sind, bei uns kurz erklären. Philipp hatte sich einen Spaß draus gemacht, mich immer politisch in der FDP zu verorten, über mehrere Folgen. Und das hat so verfangen, dass ich schon auf der Straße hier in Mainz angesprochen worden bin, wann mein Wahlplakat demnächst geklebt wird für die FDP. Also, nochmal, ich trete nicht an, wenngleich ich glaube, dass man derzeit in der FDP
über dich sehr froh wäre. Ja, natürlich. Du hast Reichweite, du hast Charisma, du kannst frei reden, ohne dass es peinlich klingt. Also schon mal du hast schon mal einen Riesenvorteil gegenüber Wolfgang Kubicki. Ja. Ja. Also deswegen, und ich finde ja, du hast auch optisch so ein bisschen was Christian Dürrhaftes, oder? So ein bisschen.
Ich hatte jetzt eher so gedacht, dass es große Leerstellen in der FDP gibt, personell.
Also dich da in so einem schwarzen Rolli fände ich schon auch, das wäre was. Das würde, glaube ich, liberalen Aufwind in Mainz geben.
Schluss damit. Ja, und jetzt was Ernstes. Matti aus Österreich hat uns geschrieben, und zwar über die Folge Krupalla und die drei Fragezeichen. Und da schreibt er, wir hätten gesagt, dass die Wähler der No-AfD, schreibt er, für die Folgen ihrer Wahlentscheidung und die daraus folgenden Konsequenzen mit zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ich gebe Ihnen da nur bedingt recht. Mit dieser Aussage legen Sie genau das Verhalten an den Tag, das dazu geführt hat, dass sich die Menschen im Osten abgehängt fühlen und das Gefühl haben, weiterhin in einem geteilten Land zu leben. Seit der Wende wird nur über Sie geredet, aber nicht mit Ihnen. Keiner von Ihnen, da spricht er uns beide jetzt an, hat in seinem Programm Auftritte in den neuen Bundesländern. Da frage ich mich doch, warum machen Sie nicht mal einen Live-Podcast in Leipzig, Dresden, Halle, Erfurt oder Dessau? Es ist immer ganz weit weg von der ehemaligen innerdeutschen Grenze und dadurch liegt die Verantwortung bei Wahlsiegen der AfD auch bei Ihnen, also bei uns beiden und vielen anderen, die sich ebenfalls so verhalten. Das ist der Vorwurf von Matti aus Österreich. Der schreibt, dass er uns aber ansonsten auch gerne hört. Aber das ist die Kritik, die er äußert.
Sagt der Matti, der jetzt in Österreich lebt. Ja. Was ja auch eine gewisse... Also, ich kann für mich sagen, als ich noch eine Tour gemacht habe, habe ich regelmäßig auch im Osten gespielt.
Ich spiele auch in Leipzig, in Dresden und in Erfurt, Magdeburg und so weiter. Na, eigentlich sogar regelmäßig, aber ich bin jetzt erstmal durch, weil ich da gerade erst war. Deswegen hat er das vermutlich in meinem Tourplan nicht gefunden.
Aber vielleicht gibt es immer noch eine Mauer in den Köpfen.
Du meinst auch bei uns?
Ich würde mich da auf keinen Fall von frei machen. Nee, also natürlich verfängt man sich in Klischees. Der Punkt ist ja, wenn du als Kabarettist, so war es zumindest bis 2019, wo ich noch getourt bin, wenn du als Kabarettist im Osten unterwegs warst in den Häusern, dann warst du immer natürlich in den Kulturstädten, wo auch ein Publikum versammelt war, was Bock hatte auf politisches Kabarett. Das heißt, ich bin letztendlich, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs war, nie mit AfD-Lern konfrontiert worden, sondern eigentlich eher mit einem klassisch wahrscheinlich eher linken Kabarettpublikum. Deswegen habe ich jetzt so eine Erfahrung nie gemacht, dass ich dachte, was stimmt da nicht mit den Leuten, sondern bin da, wie die meisten von uns, natürlich geprägt durch die Aufnahmen in den Nachrichten.
Was ich ganz wichtig finde, das habe ich aber auch schon auf der Bühne ganz oft gesagt, ist, man darf auf gar keinen Fall eigentlich in ähnliche Prozesse geistig verfallen, dass man Menschen pauschal aburteilt und sagt, die sind alle so. Also alle Sachsen sind so,
nee, nicht alle aus Sachsen-Anhalt. Nicht alle, aber wenn natürlich in Sachsen-Anhalt 40% bereit sind, eine Partei zu wählen, die sich sehr gut ein Einparteiensystem vorstellen kann und sich von demokratischen Grundwerten abwendet, dann haben wir ein Thema.
Ja, aber sein Vorwurf, der Vorwurf von Matti ist ja, dass wir wieder nur über diese Menschen reden und nicht mit ihnen. Jetzt fehlt uns natürlich hier in diesem Podcast die Möglichkeit, weil wir ja eigentlich keine Gäste haben, diese... ich sag jetzt mal, ostdeutsche Stimme hier erschallen zu lassen und schildern das natürlich alles, was wir erzählen, so aus unserer Sicht. Findest du, wir haben da unberechtigt Verantwortung an Wählerinnen und Wähler der AfD geschoben?
Also grundsätzlich unabhängig davon, ob es jetzt ein AfD-Wähler im Osten oder im Westen ist, glaube ich, wird ein Gespräch mit den meisten von denen überhaupt keine Früchte mehr tragen. Die haben sich ja verabschiedet. Die haben sich auch aus einem demokratischen Diskurs verabschiedet. Da geht's um die und uns. Also man hat's ja in Amerika beobachten können bei der MAGA-Bewegung und genau diese gleichen Auswüchse erleben wir bei uns. Da geht's ja nicht mehr darum, können wir uns auf einen demokratischen Kompromiss einigen, Es geht darum, sie wollen ein anderes Land, sie wollen einen anderen Staat. Und was wollen wir da diskutieren? Also die werde ich ja nicht überzeugen. Ich werde doch jemand, der sagt, ich will einen Regierungschef, der alle Möglichkeiten hat zu machen, was er will, und nach Möglichkeit auch keinen Koalitionspartner mehr braucht. Und wir haben dann hier eine Ausländerbehörde, die ähnlich aufgestellt ist wie ICE, und wir gehen an die Grundrechte dran und all diese Sachen. Was will ich denn jetzt mit dem verhandeln? Wie sehr wir an die Grundrechte rangehen oder ob ICE vielleicht nur Pfefferspray benutzt und nicht die Leute direkt erschießt? Also wir haben ja gar keine Gesprächsgrundlage mehr.
Und doch, also was Matti ja meint, ist, dass wir dahin gehen und vielleicht dann doch irgendwie ins Gespräch kommen sollten. Das ist ja vom Grundprinzip her ein guter Gedanke, aber vermutlich selbst wenn wir mit einer Live-Podcast-Aufzeichnung nach Leipzig, Dresden, Halle, Erfurt oder Dessau gehen würden, würden vermutlich nicht die Wählerinnen und Wähler der AfD in unsere Hallen strömen.
Wir würden ganz tolle Leute kennenlernen, keine Frage.
Aber nichtsdestotrotz, um jetzt hier mal ein bisschen mit einer gewissen positiven Note zu dieser Aussage zu enden. Also natürlich kriegen wir auch ab und an Zuschriften von Menschen aus dem Osten dieses Landes, die sagen, komm doch mal zu uns, kommt doch mal hierher mit einem Live-Podcast, wir würden uns freuen. Und das sei auch ganz klar gesagt, wir schließen nicht kategorisch aus oder haben das nie entschieden, ey, wir gehen nicht in den Osten des Landes. Es ist einfach nur logistisch immer eine Frage, wie kriegen wir es hin, weil wir nicht so viele Live-Termine im Jahr haben. Aber ich sag mal, perspektivisch kommen wir mit Sicherheit auch mal, weiß ich nicht, Leipzig, Dresden, Erfurt.
Darf ich noch etwas dazu sagen?
Bitte ja.
Das war die schlimmste Ausrede, die ich in dieser Sendung je gehört habe.
Wir haben das schon diskutiert, du willst ja nie so weit fahren. Du sagst ja immer, ach nee, das ist mir alles zu weit. Ich kann dich ja kaum bewegen. Hamburg, da liegst du mir heute schon in den Ohren. Ach, da müssen wir wieder da hoch. Und ach, da ist immer so schlechtes Wetter. Und so, ich dachte, nee, das ist toll. Du bist doch der Hemmschuh, ja, wenn es um internationale Auftritte von Grundlos Gute Laune geht.
Darum sind wir Ende nächsten Jahres auch nicht mehr in Mainz, sondern in Wiesbaden, weil das ein bisschen näher an Köln liegt.
Wir haben noch eine Einsendung bekommen von Rolf. Sein Betreff bei der E-Mail war, hä?
Das sind die Besten.
Und er hat mir Plakate geschickt, ein Plakat geschickt von der FDP. Mhm. Der Kandidat, der darauf abgebildet ist, ist Felix Düster. Ich weiß nicht genau, wo der angetreten ist. Auf jeden Fall, der Slogan ist, und da musst du jetzt gut zuhören, Philipp, Bildung, die jeden besser macht, statt alle gleich. Und da schreibt jetzt der Rolf, ich finde, wenn doch Bildung jeden besser machen soll, sind dann am Schluss trotzdem nicht wieder alle gleich.
Doof.
Ja. Also die FDP versucht es gerade mit so halb philosophisch angedachten Aphorismen.
Nee, die versuchen es mit KI.
Ja, weil hier zurück auf Vorwärts hatten wir auch schon.
Ja.
Und hier, Wolfgang Kubicki. Das hat er mir auch geschickt, ein Foto von dem Buch von Wolfgang Kubicki. Ich wusste gar nicht, dass Wolfgang Kubicki ein Buch geschrieben hat. Und zwar, das heißt, halte ich fest, Aufwind im freien Fall.
Ja, jetzt muss man sagen, bei Wolfgang Kubicki ist es kein Buch, sondern es sind zusammengetackerte Bierdeckel.
Also vielen Dank für diese Zuschrift.
Sehr schön.
Und dann haben wir auch Feedback bekommen, das freut uns besonders, zu den Grundgesetzfolgen. Da können wir alle Hörerinnen und Hörer auch nur nochmal darauf hinweisen, dass wir bisher zwei Grundgesetzfolgen veröffentlicht haben, wo wir die einzelnen Artikel des Grundgesetzes besprechen, drüber reden und versuchen zu verstehen. Und dazu hat uns der Rüdiger eine Speakpipe geschickt.
Ja, meine kleine Frage an die atheistische Fraktion aus Holland. Wenn die verrückten Reichsbürger und andere, die da die Grundlage nicht anerkennen, aus Gründen, denen ich zustimme, nicht anerkannt werden, beziehungsweise raus sind aus der Nummer, sind dann nicht laut der Präambel dann die Atheisten auch raus, Leute, die nicht an Gott glauben, wenn es doch heißt, Verantwortung vor Gott und den Menschen. Steht explizit ja so da. Ich weiß, das Thema ist so attraktiv wie Hausstaub für manche Leute oder wie irgendwie alkoholfreies Bier bei Party. Trotzdem sei die Frage einmal erlaubt. Genau, mir sind ja persönlich die Agnostiker am liebsten, die einfach schlicht und ergreifend ehrlich sagen, ich weiß es nicht.
Ja, und ich bin ja eher Diagnostiker.
Den hast du dir aber auch überlegt, nee, oder?
Das ist die Spontanität, für die ich diese Wahnsinnsgage kriege von dir.
Ja. Ja, aber wir haben, glaube ich, haben wir nicht auch drüber gesprochen, dass diese Erwähnung von Gott in der Präambel, dass man mal fragen muss, soll die da stehen? Darf sie da stehen? Ist das sinnvoll, dass sie da steht? Ja, weil es gab auch einen YouTube-Kommentar dazu von Winston, der schrieb, die Erwähnung Gottes in der Grundgesetzpräambel ist tatsächlich umstritten. KritikerInnen sehen darin einen Bruch mit der weltanschaulichen Neutralität des Staates, während andere sie als überholtes Relikt betrachten.
Ja.
Und er sagt, für ihn persönlich hat dieser Auftritt aber einen besonderen Wert. Er verankert das Grundgesetz nicht nur in menschlicher Vernunft, sondern auch in einer transzendenten Verantwortung. Einer Idee, die über eine Rechtsnorm hinausgeht. Und das findet jetzt Winston gut. Aber das sind halt Fragen.
Ich würde auch fast eher sagen, das ist ein Relikt.
Ja, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass das Grundgesetz aus einer gewissen Zeit kommt und dass immer noch gewisse Grundstrukturen, was da steht, aus dieser Zeit übernommen worden sind und bisher eigentlich keiner rangegangen ist, um das mal zu überarbeiten
entsprechend. Und nur weil man Atheist ist, kann man zum einen, finde ich, sehr gut über den Begriff Gott hinwegsehen, weil ja alle anderen Werte, die dort beschrieben werden, würde ich mal sagen, bei den meisten Atheisten auf große Zustimmung stoßen werden.
Ja. Jetzt haben wir noch das kontroverseste Thema zu besprechen,
jetzt bin
was
ich gespannt.
Aus unseren Grundgesetzfolgen heraus destilliert wurde von den Hörerinnen und Hörern. Und zwar geht es um die Wehrpflicht. Bei der Wehrpflicht haben wir beiden Diskussion wäre jetzt zu viel.
Doch.
Aber während du dem ganzen Konzept direkt sehr positiv gegenüber stehst und jetzt in unserem Gespräch auch gestanden hast, habe ich ja mit einer gewissen Zurückhaltung, nicht Ablehnung, reagiert.
Natürlich.
Gegenüber einer Wehrpflicht beziehungsweise dieser Wiedereinführung, der Wiederscharfschaltung der Wehrpflicht. Und da hast du sehr viel Zustimmung bekommen, Philipp, für deine Position, während meine kritisch beäugt wurde. Sebastian zum Beispiel sagt, als die Aussetzung der Wehrpflicht kam, habe ich mich für alle weiteren Menschen gefreut. Im Nachhinein und mit dem Wissen jetzt war das wirklich nicht so besonders gut. Das hatte einen riesigen Rattenschwanz. Also er führt dann an, dass zum Beispiel im Nachgang LKW-Fahrer gefehlt haben, dass in Kliniken und Pflegediensten Personal gefehlt hat und so weiter und so fort. Und er sagt auch, dass das eine Bereicherung sei, wenn es wieder so einen Pflichtdienst gäbe. Und das Gleiche sagt auch Stefan, der zur Wehrpflicht sagt, warum nicht der Gesellschaft, von der man profitiert, und ich denke, trotz aller Widrigkeiten haben wir es in Deutschland noch gut getroffen, auch etwas zurückgeben. Zudem finde ich auch die Argumentation, dass die jungen Menschen, die es betrifft, mehr gehört werden müssten, das findet er schwierig, ja. Als Beispiel sagt er, hat schon mal jemand daran gedacht, über Erbschafts- und Vermögenssteuer nur Multimillionäre entscheiden zu lassen. Also er versucht mit dieser Metapher zu sagen, warum mit jungen Menschen reden, die es betrifft. Man muss dann vielleicht einfach mal eine Entscheidung treffen. Das war ja mein Punkt, dass ich gesagt habe, mit jungen Leuten reden.
Genau, aber es gab auch Kritik, und zwar auch von offensichtlich einem jüngeren Menschen.
Ah ja, den Walter meinst du.
Der ein paar Argumente angeführt hat, warum er meine Position an der Stelle zumindest auch eher schwierig findet und von uns an der Stelle auch mehr Verständnis für junge Menschen erwartet hätte. Denn der sagte, zum einen, junge Menschen müssen eh schon alles ausbaden, was alte Menschen ruiniert haben. Ja, wir haben Klimakatastrophen, verfallene Schulen, unbezahlbare Mieten, Rechtsruck.
Und da hat er einen Punkt.
Warum sollen wir da das Bundeswehrproblem und das Pflegeproblem lösen? Dann, warum sollten junge Menschen in der Verpflichtung stehen, ein soziales Jahr zu leisten, ist seine Frage. Sie haben zu dem Zeitpunkt bereits 10 oder 12 Jahre Gesellschaft gegeben in der Schule. Warum sollten sie nicht endlich über sich selbst entscheiden können? Heißt das nicht Volljährigkeit und Mündigkeit? Ja, da wäre ich jetzt tatsächlich, an dem Punkt wäre ich wirklich sehr konträr, weil ich glaube nicht, dass man in 10 oder 12 Jahren Schulzeit der Gesellschaft etwas gibt. Das sehe ich tatsächlich fundamental anders. Und er hat dann einen Kompromissvorschlag. Wenn wir theoretischen Zwangsjahr wieder einführen, dann müssen die jungen Leute auch was davon haben. Und nicht nur Billiglohnkräfte sein, also Kompromiss, ein Zwangsjahr, dafür kriegen junge Menschen 5.000 Euro netto im Monat, 10 Jahre mietfrei wohnen, der Staat zahlt, kostenlosen Studien- und Ausbildungsplatz, es wird ein Politiker-Zwangsrente ab 63 eingeführt, damit nicht mehr nur Politik für Alte gemacht wird. Das wäre sein Kompromissvorschlag. Ich glaube, das mit 5.000 Euro ist eine schöne Idee, wird eng. 10 Jahre mietfrei wohnen ist auch schwierig. Kostenlose Studien, Ausbildungsplätze gibt es doch eigentlich, oder nicht, Herr Mann?
Ich glaube ja, ist so.
Wo ich voll d'accord gehe, ist, es wird eine Politiker-Zwangsrente ab 63 eingeführt.
Die Idee fand ich wirklich nicht übel.
Also, so, was sagst du?
Er hat ja auch gesagt, gerade von euch als linksgrün versifften Kabarettisten hätte ich mehr Verständnis für junge Menschen erwartet, aber das ist ja genau das, was ich in unsere Diskussion eingebracht habe, dass man mit jungen Menschen spricht und sie einfach auch dazu befragt, wie können wir es machen? Leute, wie sieht's aus? Das ist die Problematik, die heute vorliegt. Das ist das Grundgesetz, das ist vorgesehen. Hier Wehrpflicht, natürlich mit Chance zum Verweigern und einem Ersatzdienst. Ich glaube, da muss eine Gesellschaft sich jetzt irgendwie zu verhalten.
Und ja, und ehrlicherweise muss ich an der Stelle sagen, ich bleibe bei meiner Position. Ich glaube tatsächlich, dass ein Gesellschaftsjahr gut ist.
Und ich habe mich ja dem auch positiv gegenüber geäußert, habe aber gesagt, man muss in diese Diskussion, die jetzt von uns beiden...
Und das ist wieder so, wo ich sage, warum kannst du denn nicht einfach mal sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut?
Weil die Welt nicht so ist, wie du sie gern hättest.
Ach,
so dieses Schwarz-Weiß und jetzt stehe ich hier und das ist meine Meinung.
Du musst doch irgendwann mal für irgendwas dafür sein oder du kannst doch nicht immer in der Mitte stehen und sagen, hallo, ich regel hier nur den Verkehr.
Ich bin für einiges, ich bin für Vanilleeis für alle. Aber das ist eine Position, die, glaube ich, sehr unstrittig ist. Aber ich finde, du musst, gerade wenn es um sowas geht, sowas Lebensentscheidendes, musst du auch mit den betroffenen Menschen...
In deinen Argumenten, du bist der perfekte SPD-Politiker, wirklich. Du legst dich auf nichts fest und findest alles gut. Unglaublich.
Das stimmt nicht, aber das ist so das Zuspitzende, was du immer mitbringst. Ich bin ein Mann des Kompromisses, des Austauschs von Argumenten. Aber lieber Philipp, das Wichtigste ist doch, ich finde dich gut. Bussi, Bussi. Und besonders gut finde ich natürlich auch, dass wir so viele tolle Zuschriften bekommen haben.
Ja, vielen, das hat vielen uns Dank sehr gefreut.
An alle Hörerinnen und Hörer. Und die meisten haben auch geschrieben, auch bei aller Kritik, die sie uns gegenüber geäußert haben, sie hören uns gerne. Das freut uns sehr. Darum geht es ja auch ein bisschen. Dass wir beiden, mein Gott, wir sagen ja nicht, dass wir die Weisheit gepachtet haben, sondern, gut, manchmal sagst du das schon, aber wir gehen davon aus, dass es natürlich auch kritikwürdige Dinge gibt, die auch gerne geäußert werden können. Das haben wir heute hier auch ausgebreitet. Und worum wir euch aber bitten, dass ihr uns zum einen treu bleibt und dass ihr zum anderen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr uns gerne hört, Freunden, Bekannten, Verwandten erzählt von uns, von unserem Podcast, sagt hier, da gibt's was, höre ich gerne, hört da auch mal rein, damit diese kleine grundlos gute Laune Familie immer größer wird und wir diese Manöverkritik, die wir hier machen, vielleicht irgendwann mal über eine Stunde ausdehnen müssen.
Und uns auch gerne eine E-Mail schreibt unter hallo@grundlosgutelaune.de oder eben auch eine Speakpipe schickt unter www.speakpipe.com/GGL, Speakpipe wie die Sprechpfeife, /GGL wie grundlos gute Laune.
Und wenn ihr das macht, seid ihr vielleicht auch, genauso wie heute die Hörerinnen und Hörer, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben, Teil dieser Sendung.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Zitatort. Wir kommen mit dem nächsten Gute-Laune-Thema jetzt um die Ecke. Also Ich komme mit dem nächsten Gute-Laune-Thema um die Ecke. Und zwar geht's um Klimaschutz und Energiepolitik. Yay! Oh, ich spüre schon, wie die Emotionen hochkochen. Philipp,
ja.
Du als alter Kenner des Grundgesetzes weißt ja bestimmt, dass der Klimaschutz im Grundgesetz verankert ist. Artikel 20a, als Staatsziel fest verankert im deutschen Grundgesetz. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage, dazu ist der Staat verpflichtet und das Bundesverfassungsgericht leitete daraus 2021 ein grundrechtliches Schutzgebot für zukünftige Generationen ab. Mhm. Anfang des Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, die Maßnahmen, die 2023 damals von der Ampel initiiert wurden, reichen nicht aus. Mhm. Also es muss mehr passieren. Mhm. Die Regierung muss im Klimaschutzprogramm nachbessern. Ende März ist von unserer derzeitigen Regierung ein neuer Entwurf fällig. Nur, nenn mich naiv, aber wenn man jetzt hinter die Ziele zurückgeht, und das ist ja offensichtlich so, die 2023 beschlossen worden ist, also wenn man jetzt was Neues auflegt, wo man jetzt schon weiß, naja, das ist jetzt weniger als da war, dann kann es doch nicht sein, dass dann das Bundesverwaltungsgericht zufrieden ist, oder bin ich blöd?
Sowohl als auch. Naja, ich komm, also wenn du mir so einen Ball hinlegst, also da kann ich ja nicht vorbeistolpern. Nein, also ich glaube, dass du in deiner rheinland-pfälzischen Naivität einfach die argumentative Kraft von Katharina Reiche unterschätzt.
Das stimmt. Und vor allem von einem, den man mit Fug und Recht als moralische Stimme der Bundesregierung bezeichnen kann, Jens Spahn.
Ja.
Der auf diesen Vorwurf auch hier, Jens, was ist mit den Klimazielen? Ja. Ist das noch irgendwie was für euch? Mit einer ganz spannenden Neuinterpretation um die Ecke kommt.
Wir halten an den Zielen fest, deswegen gibt es ja eben auch die Biogas-, die Bioölquote, die Grüngasquote. Wichtig ist ja nur eins, Klimaschutz braucht Akzeptanz. Wenn es für das, was wir tun, keine Akzeptanz gibt, und das Habecksche Heizungsgesetz hat die Gesellschaft gespalten. Klimaschutz sollte eine Frage der Vernunft sein, er sollte Spaß machen, man sollte nicht gezwungen werden müssen. Wenn die Akzeptanz verloren geht, dann gibt es irgendwann gar keinen Klimaschutz mehr, dann übernehmen hier die Falschen die politische Führung. Und deswegen machen wir Klimaschutz mit Sinn, Verstand, sodass er Akzeptanz hat, das dient auf langer Sicht vor allem auch eben der dem Klimaschutz, dient der Welt und der Erde. Und das sage ich auch allen, die sich jetzt aufregen. Ja. Euer Ansatz Danke. Führt dazu, dass die Leute nicht mitmachen. Und wenn die Leute nicht mitmachen, gibt es keinen Klimaschutz.
Ja, ganz einfach.
Also Klimaschutz muss Spaß machen. Und nur wenn es Spaß macht, klappt.
Jeder Satz von Jens Spahn ist ein Verrat am gesunden Menschenverstand. Es kommt wirklich einfach nur Müll raus. Es ist einfach, der Typ ist nicht mehr in der Lage, einen Satz rauszuhauen, der auch ansatzweise 2 Sekunden Überprüfung übersteht.
Ja, aber das ist ja wirklich da ganz besonders drastisch. Also wenn du als Spaß, als Grundlage eines weiteren Vorgehens für die Zukunft nimmst, kommt man so weiter? Das Klimaschutz muss Spaß machen.
Nein, aber er hat sich ja auch selber verraten, indem er wieder gesagt hat, das Habecksche Heizungsgesetz hat das Land gespalten. Nein, sondern die bewussten Falschinformationen, die ihr über dieses Gesetz den Leuten 1,5 Jahre in die Ohren gesabbert hat, die haben das Land gespalten. Also Jens Spahn ist ja im Prinzip so eine Art, weiß ich nicht, Fox News für kaputte Konservative.
Das ist ein Ein-Personen-Fox News-Kraftwerk. Das ist er. Und nee, aber lass mich nochmal auf diesen Spaß zurückkommen. Weil genauso könntest du ja sagen, das ganze System mit den Steuern, Steuern zahlen und so was, das funktioniert nur, wenn es Spaß macht.
Ja. Drum machen wir ja auch nicht mehr mit.
Verkehrsregeln.
Ja.
Wirklich nur, wenn sie Spaß machen. Ja. Das ist doch keine Argumentation.
Natürlich nicht.
Das ist doch die Leute verarscht. Das ist doch auf dem Niveau vom Kindergarten.
Aber Jens Spahn ist ja auch kein Politiker.
Was ist er in deinen Augen?
Einfach einer, der blödes Zeug erzählt und aus irgendwelchen Gründen einen Job in der Politik
hat. Der hat doch was in der Hand gegen den Merz. Das kann doch nicht anders sein. Oder der muss gegen verschiedene Menschen in der Union was in der Hand haben, dass der immer noch da an dieser Stelle sitzt. Und wenn der schon in die Kamera guckt und du siehst in seinen Augen schon, dass er jetzt wieder was raushaut, was er sich in seinem Kämmerlein überlegt hat, irgend so ein Spin, wo er dann wieder was erzählt vom klimaneutralen Elektropferd oder sowas. Boah, der Spahn macht mich echt wahnsinnig.
Jens Spahn ist ein täglicher Schaden an der Demokratie in Deutschland. Der macht die Demokratie in jeden Tag, indem der im Amt ist, macht er die Demokratie in Deutschland ein Stückchen mehr mürbe.
Und wenn Politik auch Spaß machen soll, dann ist Spahn der falsche Mann, weil der macht mir auch keinen Spaß. Aber wenn wir schon mal Spaß sind, kommen wir direkt eigentlich zu Katharina Reiche.
Ja.
Die ist ja die gute Laune-Königin aus dem Wirtschaftsministerium und die hat einen Take rausgehauen auf Instagram, der, kann man sagen, schlecht gealtert ist.
Energieversorgung in Deutschland muss immer sauber, sicher und bezahlbar sein. Wir haben sehr viel investiert dafür in den letzten Jahren, dass der Strom sauberer wurde, also auf erneuerbare Energien umgestellt. Wir haben 2 Aspekte aus den Augen verloren, dass die Energie bezahlbar bleibt und dass die Versorgung sicher ist, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Beides ändern wir jetzt, damit Ihre Stromrechnung demnächst sinkt und wir trotzdem in erneuerbare und komplementär in andere Technologien investieren können. Das kann auch einen richtigen Wachstumsboost geben, wenn man es richtig macht.
Mhm. Sag mal, ganz kurze Frage, dieses zwischendurch. War das immer, wenn sie ihren Kopf bewegt hat?
Nein,
das ist das wenn dieser, die sind das wenn so Robotergeräusche?
Nein, das war im, da haben sie in diesem Instagram-Video sind solche Fenster aufgeploppt.
Ach, du erzählst mir doch was. Die haben sie doch jetzt erwischt. Das sind die Scharniergeräusche von ihrem nicht vorhandenen Rückgrat. Ja, nee, toll, was sie erzählt hat. Sie hat im Prinzip so ein bisschen das Gleiche erzählt wie Jens Spahn, nur ohne Spaß.
Ja.
Bei ihm macht es halt keinen Spaß mehr.
Ja, und was der Reiche Spaß macht, ist natürlich der Fokus auf fossile Brennstoffe, auf fossile Energie. Und das ist ja eigentlich, wenn ich es mal überlege, gerade im Moment, wo wir sehen, wohin das führt, wenn man Abhängigkeiten hat von fossilen Stoffen, die importiert werden müssen. Und was passiert, wenn mal ein Krieg ist oder mal die Straße von Hormuz zu ist? Das sehen wir doch alles gerade. Und trotzdem wird weiter in diese Richtung geackert. Aber ganz ehrlich, in welcher Welt leben wir gerade? Wir leben in einer Welt, wo uns erzählt wird von den Verantwortlichen in der Politik, das, was wir bisher so an Klimaschutz und Klimamaßnahmen gemacht haben, das war alles zu viel. Das will keiner. Das war auch ein bisschen, hat keinen Spaß gemacht. Und es gibt doch da ganz tolle neue Möglichkeiten. Das ist ja das, was vorangestellt wird. Es gibt doch, wir machen hier grünen Wasserstoff und alles. Das sind alles so Argumentationen, die jetzt ins Feld geführt werden, wo du dir denkst, aber Leute, die Faktenlage ist doch so, dass es von dem Zeug gar nicht genug gibt, was ihr da sagt, die E-Fuels und was alles kommen und grünes Gas und kommt alles, und alles wird klimaneutral.
Und Markus Söder jetzt immer mit seinem neuen Lieblingswort, Hightech-Verbrenner. Da frage ich mich auch immer, was sind Hightech-Verbrenner?
Söder ist ganz vorne dabei mit an dieser Technologiefront, dass er so Wörter erfindet und den Leuten vermittelt, da ist was. Mhm. Das ist ganz kurz davor, dass der Durchbruch kommt. Also können wir den ganzen Kram, der keinen Spaß gemacht hat, oder wie Merz gesagt hat, mit den Windrädern, das sieht ja nichts aus. Das ist demnächst vorbei, weil es kommt der große Wurf.
Demnächst kommt und auch noch der Osmose-Diesel.
Der fährt dadurch, dass man Fußgänger sieht, die erschrocken zur Seite springen. Ja. Das ist die Energie, aus der er sich speist. Und
der Chlorophyll-Traktor.
Und wenn diese Menschen, die in der Politik gerade argumentieren und sprechen, dann mit Fakten konfrontiert werden, reagieren sie...
Das ist nie schön.
Das ist nie schön. Und da wird Jens Spahn damit konfrontiert, dass ja das alles teuer wird. Also wenn er hier redet von... Ihr Heizgesetz haben wir jetzt geändert und es kann jetzt jeder wieder selber gucken und der Heizungskeller wird wieder Privatsache, was er da alles erzählt hat. Und hier Gas und Öl kann unter bestimmten Umständen weiter dann auch drin bleiben, weil es gibt dann ja klimaneutrale Stoffe, die man da benutzen kann. Und da wird er darauf angesprochen, dass das teuer wird. Und da hat Jens Spahn eine knallharte Analyse, warum das Blödsinn ist.
Da gibt's Fachleute, die sagen, das wird richtig teuer, Biogas.
Auch das ist schon wieder Unsinn. Es versuchen jetzt natürlich ganz viele irgendwie die Leute wieder ganz buschig zu machen, weil die wollen ja ihre Fründe behalten. Wissen Sie, es gibt ja eine ganze Industrie fast, die davon lebt, dass der Staat Leute in eine bestimmte Richtung zwingt. So, das beenden wir. Und die davon bis jetzt profitiert haben, die wehren sich jetzt natürlich mit allen möglichen Szenarien. Das halten wir aber aus, weil die Menschen wollen ihre Freiheit zurück und die geben wir ihnen. Und es wird natürlich auch deswegen bezahlbar sein, weil für Erdgas zum Beispiel und für Öl der CO2-Preis ja steigen wird. Und wenn ich klimaneutrales Erdgas oder Erdöl, nicht Erdgas, klimaneutrales Gas nehme oder Öl, dann fällt der CO2-Preis weg und deswegen wird das gar keinen so großen Unterschied machen. Also jetzt mal alle wieder in Ruhe auf die Fakten schauen und dann wird man sehen, dass wir eine vernünftige Lösung hier vorlegen, die vor allem Freiheit zurückgibt.
Man wünscht sich eigentlich, dass wenn Jens Spahn Interviews gibt, dass parallel so ein Lügendetektor läuft und es immer so ein lautes Bzzzt gibt, wenn er wieder Scheiße erzählt hat. Mir fällt auch wirklich nicht mehr viel dazu ein, weil er sagt, die Leute in eine Richtung getrieben hat. Ich meine, wir haben jetzt eine ausgewiesene Gaslobbyistin, die am Anfang erstmal viel zu viel Gaskraftwerke bauen, die also so übereifrig aus ihrem alten Job in die Politik gewechselt ist. Und er will uns jetzt irgendwas erzählen von Leuten, die ihre Fründe machen.
Ja, und ich meine, da kennt er sich ja aus. Also wenn es darum geht, dass es da Leute gibt, die sich bereichern an bestimmten Situationen, da ist er ja Spezialist für.
Also Jens Spahn ist im Prinzip der Bonuskarten-King dieser Regierung.
Aber das ist doch eine Frechheit. Zu sagen, die Leute, die behaupten, das wird jetzt teuer, das sind alles diejenigen, die von diesem System irgendwelche Vorteile haben und das unbedingt sichern wollen. Und dann auch zu sagen, der CO2-Preis steigt für das normale Zeug, aber weil dann das neue Zeug kommt, bleibt sich das unterm Strich dann gleich. Also das ist auch eine Behauptung, da bin ich mal gespannt. Das ist ja so eine Prognose in die Zukunft, das weiß der ja auch alles noch gar nicht. Und dann zu sagen, bleiben wir mal bei den Fakten, das ist doch eine Frechheit. Da reg ich mir auf. Und bei all dem, bei diesem ganzen Kram, da denke ich mir, sag mal, die Union, die haben noch einen Koalitionspartner. Mhm. Die haben noch eine Partei mit dabei. Echt,
da ist noch jemand dabei?
Ja, meinst du, es ist eine
5,5%-Glitsche?
Ja, aber die sind dabei. Und da könnte man doch mal denken, was sagen die denn dazu? Weil die haben ja damals bei der Ampel bestimmte Entscheidungen mitgetroffen, die jetzt zurückgenommen werden, auch mit ihnen dabei. Und da sagt der Mirsch, der Fraktionsvorsitzende der SPD, wo ich mich ehrlich frage, was macht der Mann beruflich, der sagt zu dieser ganzen Geschichte Folgendes.
Wir sind gestartet, das konnte man im Koalitionsvertrag schon nachlesen, mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Und deswegen will ich darauf hinweisen, ja, das alte Heizungsgesetz wird abgeschafft, aber ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz kommt.
Ja, wir sind nicht ganz aus der Tür raus, sondern wir haben noch einen Fuß drin, aber es kann sein, dass der Fuß amputiert werden muss.
Aber was ist denn das für eine Aussage? Mal ganz ehrlich, der Mann sagt, wir hatten was Altes und jetzt kommt was Neues. Ja. Das ist ja, da draußen scheint die Sonne, es regnet, der Vogel fliegt.
Entschuldigung, so konkrete Aussagen würde die SPD nie machen.
Und dass er sich vor allem die Formulierung Heizgesetz zu eigen macht. Ja. Ja, es ist das Gebäudeenergiegesetz gewesen, das jetzt in das Gebäudemodernisierungsgesetz überführt
wird. Es war immer ein Entwurf der CDU.
Ja.
Wir haben es schon so oft gesagt, Altmaier hat den Schwachsinn in der Schublade versteckt, weil Merkel ihre Amtszeiten nicht riskieren wollte. Der Habeck war so blöd und hat den Schwachsinn aus der Schublade geholt. Und die CDU hat sich darüber zurück ins Amt geputscht. Die CDU hat sich im Prinzip über das Schlechtmachen eines eigenen Gesetzentwurfes zurück ins Kanzleramt geputscht.
Sie haben ein Problem, das sie selber geschaffen haben, zum Problem gemacht, versucht es zu korrigieren und über dieses Korrigieren des Problems, das sie selber geschaffen haben, das sie einem anderen angehängt haben, haben sie es dann geschafft, die Leute so zu verarschen, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann wähle ich euch.
So einfach erklärt habe ich es noch nie gehört.
So, jetzt haben wir hier viel über dieses Gesetz gesprochen, auch mit dem Wort Schwachsinn hier und da agiert, aber Fakt ist ja, es muss im Gebäudebereich was passieren, um diese Klimaneutralität zu erreichen, um unserem Grundgesetz letzten Endes auch zu entsprechen, wo es ja um den Schutz der Schöpfung geht. Ganz nebenbei wird es auch für Menschen, die weiterhin auf Öl oder Gas setzen im Heizungskeller, wird es echt teuer werden. Und da geht jetzt von dieser Novelle das Signal aus, Leute, könnt ihr alles lassen, alles wird gut.
Ja.
Jetzt kann man ja sagen, okay, das mit der Heizung und so, die Leute haben sich ja aufgeregt. Der Habeck kommt und beißt mit seinen Zähnen mir die Gasheizung aus dem Keller. Das will ich nicht. Also okay, wenn man jetzt beim Thema Heizen sagt, komm, ja, es geht schon. Kann man ja andere Bereiche der Politik angehen, wenn es um den Klimaschutz geht. Zum Beispiel Verkehr. Tempolimit habe ich jetzt als Diskussion bisher nicht gehört.
Nein.
Ist auch, glaube ich, kein Thema. Was ist dann mit den Autos, die fahren? Und da will man ja zurück, also das Verbrenner aus soll ja jetzt beendet werden. Das ist aus vom Verbrenner aus, das neue Thema. Und da haben wir hier Markus Söder, den Technologiebeauftragten der Union.
Beim Auto stellen wir gerade fest, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen. Deswegen ist zwingend notwendig, ein klares Signal für den Hightech-Verbrenner zu setzen und dieses aus vom Verbrenner aus deutlich zu machen.
Ich habe gehofft, dass die Journalistin, die ihn da befragt, jetzt fragt, was ist denn der Hightech-Verbrenner? Tut sie aber nicht. Sie fragt was anderes. Weil das ist ja auch so ein Schlagwort, mit dem sie alle hausieren, der Hightech-Verbrenner. Das Problem steckt schon im Wort drin. Egal ob Hightech oder nicht, das Ding verbrennt.
Ja, aber Hightech. Also der verbrennt extrem viel, aber so sorgsam, dass du im Prinzip eine negative CO2-Bilanz hast, die du dir, wenn du jeden Tag mit deinem Auto 100 Kilometer zur Arbeit fährst, kannst du dir diese negative CO2-Bilanz auf deine Urlaubsflüge nach Mallorca anrechnen lassen. Ganz tolles Konzept. Ja.
So funktioniert das. Und ab wann gilt das?
Also wenn mich nicht alles täuscht, ab sofort.
Aber wir haben es ja auch hier im Podcast schon ganz oft besprochen. Ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr. Diese Argumentation, Arbeitsplätze und die Schieflage der Automobilindustrie, das liegt daran, dass das Verbrenner auskommt. Wir haben das hier schon so oft besprochen. Der Weltmarkt entwickelt sich in eine andere Richtung und es gibt ganz viele Faktoren.
Ja, aber entschuldige mal, Markus Söder ist doch der Weltmarkt scheißegal. Es geht darum, wohin entwickelt sich Markus Söder? Das ist die Frage, die wir hier eigentlich beantworten müssen.
Philipp, damit tust du ihm Unrecht. Das ist wieder so ein bisschen deine Anti-Söder-Haltung, die jetzt hier durchkommt. Weil Markus Söder sagte in diesem Interview, das er da gegeben hat, auch, dass es politisch wichtig ist, für die Politik, für die Demokratie. Es ist demokratieerhaltend, wenn es den Verbrenner weitergibt.
Wie erklären Sie sich denn Ihre eigenen Wählerverluste?
Ja, zunächst mal möchte ich festhalten, dass wir fast das gleiche Ergebnis erzielt haben wie beim letzten Mal, obwohl die AfD 8% zugelegt hat. Mit dem Hinzurechnen verschiedener Listen, unserer JU-Listen, kommen wir tatsächlich fast auf das Gleiche. Haben
aber
viel, viel
dazugewonnen
in vielen Gemeinden. Ja, auch in Ingolstadt haben wir insgesamt gut abgeschnitten. Wir stellen übrigens dort auch, war schon eine Wahl vorher, den Oberbürgermeister. Klar ist doch, Entschuldigung, wenn die AfD übrigens 8% zulegt und die CSU wenig verliert, dann ist das zunächst mal ein starkes Ergebnis. Zum Zweiten haben Sie aber recht, dort wo Auto war, das Thema in Baden-Württemberg, dort wo Auto ist, ist doch eine klare Erkenntnis da, dass die Schwäche der Automobilindustrie auch durch die Entscheidungen gekommen sind, die in Brüssel getroffen wurden. Der übertriebene Green Deal, das Aus vom Verbrenner aus, die Schwäche, die uns damit selbst auferlegt wird durch Ideologie und damit China stark gemacht hat, das müssen wir ändern. Darum kämpfe ich seit einem halben Jahr sehr engagiert dafür und ich hoffe, dass wir in Berlin jetzt endlich auch den Durchbruch erzielen können, dass die SPD versteht, worum es geht. Denn am Ende heißt es Folgendes, das Aus vom Verbrenner aus heißt, dass neue Chance für die Automobilität, wenn wir das nicht tun, wird am Ende die AfD diese Wähler, die enttäuschten Menschen, aufnehmen können. Das darf nicht passieren.
Das heißt, er koppelt das Weiterbestehen der Demokratie und den Kampf gegen die AfD an den Verbrenner. Hubraum gegen rechts. Das ist sein Motto.
Es ist einfach, er ist einfach der Donald Trump der deutschen Politik. Er erzählt einfach Dinge. Auch in dem Moment, wo er mit Realitäten konfrontiert wird, redet er die so lange rund, bis sie für ihn positiv klingen. Das wird so lange, da wenn man noch die JU-Listen dazu zählt, dann wird alles super, dann ist klasse, ich bin nicht das Problem, die anderen sind Problem, EU, das ist alles blöd. Und zum Schluss bindet er es noch den anderen als Stein an die Schuhe. Das tiefliegendere Problem ist ja, dass auch er zu den Leuten gehört, die Demokratie in Deutschland jeden Tag ein bisschen schlechter machen ja. Und ein bisschen mehr kaputt machen. Und diese Form der Sprache, die zerstört das Interesse von Menschen an Politik. Und das muss man ihnen jetzt irgendwann mal wirklich laut um die Ohren hauen.
Was mir auffällt, du hast eben gerade gesagt, er tut sich schwer mit dem, was von der EU kommt. Die wird ja immer wieder als Sündenbock dann hervorgezogen. Also die EU-Ebene, hier der übertriebene Green Deal. Er findet nicht alles schlecht, was die EU so da sagt und macht und was daherkommt. Zum Beispiel Frau von der Leyen hat ja jüngst gesprochen davon, dass die Abkehr von Atomkraft ein strategischer Fehler gewesen sei, hat sie bei einer Rede gesagt. Und Markus Söder greift das natürlich auf und sagt, Deutschland muss technologieoffen sein und mehr eigene Energie produzieren. Energie ist das Lebenselixier unserer Wirtschaft. Kernenergie 2.0 bedeutet kein Zurück zu alter Technik, sondern ein neues Kapitel ohne die früheren Gefahren. Und er postet eine Kachel, auf der steht, es ist Zeit für eine neue Epoche der Kernenergie. Und jetzt auf einmal wird die Atomkraft wieder beschworen. Und auch das, jeden, den du fragst, ich habe wirklich viel gelesen, Menschen, die sich viel besser damit auskennen als ich. Ich kenne mich ja kaum damit aus, nur am Rande. Aber Experten und Experten sagen, diese ganzen Mini-Reaktoren und dieses Verwerten von Atommüll in Reaktoren und so, das sind alles, das existieren nur Versuchsanordnungen.
Ja.
Da ist noch nichts
marktreif. Ja, aber Tobi. Wir dürfen Markus Söder jetzt nicht mit Fakten belästigen. Pass auf, ich habe einen riesen Plan. Diese kleinen Reaktoren funktionieren ja mit Atommüll. Wir sagen ihm jetzt, das ist eine prima Idee. Der soll 6 von diesen Dingern da bei sich in Bayern bauen. Und dann karren wir den kompletten Atommüll, den wir noch irgendwo in anderen Lagern, das karren wir jetzt alles rüber nach Bayern. Und wenn es da ist, sagen wir ihm, wir haben vergessen, die Dinge an Strom anzuschließen, aber jetzt ist das Zeug da.
Ja, er müsste mit den Konsequenzen dessen, was er da vorschlägt, einfach auch mal wirklich konkret umgehen
müssen. Es ist doch ein Unding in Deutschland, dass der Provinzkasper einer völlig irrelevanten Provinzpartei in Deutschland so viel Aufmerksamkeit bekommt. Der rennt den ganzen Tag durch die Gegend und sagt, Bayern finanziert Deutschland und wir und alle schulden uns was. Völlig irrelevant, der Typ. Die CSU ist ein irrelevanter und vor allen Dingen inkompetenter Haufen, der in der deutschen Bundespolitik überhaupt keine Rolle spielen sollte. Söder agiert auf dem Level der Freien Wähler. Söder ist Hubert Aiwanger mit ein bisschen weniger Sprachstörung. Das ist es, womit wir jeden Tag zu tun haben auf Bundesebene.
Aber dennoch gibt Söder jetzt momentan den, der verbal nach vorne prescht, aber alle versammeln sich jetzt parteiübergreifend in Söders ideologischem Windschatten und sagen, ja genau, gibt da ja Technologien. Philipp, weil mal ganz im Ernst, was wird uns gerade erzählt, um es mal zusammenzufassen? Es wird uns gesagt, es gibt Technologien, die sind total geil, da können wir alles so lassen, wie es ist, weil wir haben dann ja neue Technologien, mit denen wir das, was da war, wieder am Laufen halten können. Da wird alles klimaneutral und dann macht's auch Spaß. Die sind zwar noch nicht da, die Sachen, aber die kommen. Aber die Wahrheit ist doch, das liegt noch so weit in der Zukunft und es gibt jetzt was zu tun. Wir müssen jetzt was machen, um die Klimaneutralität nach vorne zu bringen. Das heißt, wir machen Rückschritte mit der Hoffnung, dass irgendwann mal was kommt, was diese Rückschritte wieder vergessen macht. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja.
Ist meine Verzweiflung?
Ja.
Gut, dann möchte ich schließen mein Zitat heute mit einem Zitat von Maya Göpel, Politökonomin und Nachhaltigkeitsexpertin.
Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar.
Ja, aber da muss man fairerweise sagen, da wusste sie noch nichts von Söders Konzept mit dem Hightech-Verbrenner. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge von Grundlos gute Laune angekommen.
War ganz schön aggressiv heute, oder?
Es war ein bisschen aggressiv. Wir hatten beide ein bisschen zu viel Testosteron, aber ich sag mal so, wir gehen jetzt beide in den Garten, springen nochmal mit dem Gebiss an den Autoreifen und hängen uns eine halbe Stunde aus und dann sind wir auch wieder auf einem demokratischen Grundlevel angekommen.
Wobei, ich habe überlegt, Philipp, weißt du, was man machen könnte?
Ja?
Wenn man in Autos die Aggression, die Energie, die man im Auto hat, gegenüber anderen Autofahrern, wenn man die umwandeln könnte in Antriebsenergie, das wäre doch gerade für Deutschland, wäre das doch die Lösung. Du schreist die Windschutzscheibe an und dadurch wird dein Tank geladen. Ja,
dann wären wir beide echte Hightech-Verbrenner. Das kann man mal festhalten. So, wir kommen jetzt noch zu so einem Hightech-Verbrenner. Und zwar gibt's da so einen 14-Jährigen auf Instagram, 20-Jähriger, der der Welt mal zeigt, wie man 10.000 Euro im Monat mit Dropshipping verdient. Ein jungen Kollegen, der selber in Dubai weilt und von dort eine sehr kluge, zielführende Analyse zur Situation im Nahen Osten schildern kann.
Der Krieg ist nicht echt. Ich glaube nicht, dass der Krieg echt ist. Weil wenn der Krieg echt wäre, dann wären schon viel mehr Bomben geflogen. Erinnert ihr euch an Irak 2003? Schaut euch mal die Bilder und Videos da an, wo der Krieg gestartet hat. Wie sahen die Bilder da aus? Das ist nichts im Vergleich zu Dubai. Eine Bombe, die angeblich da explodiert ist. Ein paar Drohnen, die oben fliegen und die anderen kleinen Bomben abwehren. Das ist nichts im Vergleich zu Irak 2003. Deswegen, es wird kein Krieg stattfinden. In 2 Tagen werden die Flughäfen wieder öffnen. Ne? Alles wird wieder normal sein. Und das ist nur dafür da, damit Trump sich ins gute Licht stellen kann. Iran hat sich verteidigt, hat etwas gemacht, steht nicht schlecht in der Welt da. Und der israelische Präsident kann noch mehr Milliarden und Milliarden und Billionen abkassieren und reicher werden und die UAE quasi regieren. Deswegen, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht, ne? Alles ist Propaganda, nichts ist echt. Diese Matrix ist real.
Das war die 54. Folge Grundlos gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Jetzt erstmal einen Schluck kalte Fusion ins Mini-Kraftwerk kippen und dann durch den Hightech-Verbrenner jagen. Prost!